Wir sind mitten in der Adventszeit, mitten in diesem Warten auf Weihnachten. Die Gors haben mit Sicherheit gewartet, dass Katrin wiederkommt. Sie ist tatsächlich wiedergekommen. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Christus. Wir warten, dass Christus wiederkommt und er wird mit Sicherheit wiederkommen. Und ich glaube, diese Zeit des Wartens und dies bedeutet eigentlich auch eine Zeit des Vorbereitens. Also es ist ja nicht so, dass man wartet und sagt, ach, schön, dass du da bist und dann sich hinsetzt und weitermacht, als wäre nie was gewesen, sondern man bereitet sich auf dieses Kommen vor. Und gerade wenn es um Christus geht, ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und vor 2 Wochen habe ich über ein Thema gesprochen, das hatte etwas mit einem Fundament zu tun. Jemand, der ein Haus baut, oder das sind 2, die ein Haus bauen, aber auf welchem Fundament? Das war das Wichtige. Und wisst ihr noch, wo diese Textstelle steht, in welchem Kontext? Bergpredigt. Und ich habe gesagt, die Bergpredigt, er schließt damit ab, er schließt mit einer Warnung ab und mit einer Aufforderung, bau auf dem richtigen Fundament. Und heute möchte ich ein paar Schritte zurückgehen und mit der Einladung anfangen, mit der er eigentlich beginnt. Denn das war das Ende der Bergpredigt. Heute wollen wir über den Beginn der Bergpredigt sprechen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für das Wiederkommen, für diese Adventszeit. Denn sie hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns vorbereiten. Denn die Bergpredigt beginnt mit der Seligpreisung. Selig seid ihr. Und dann geht es immer weiter. Und diese Seligpreisungen, sie sind der Eingang nicht nur in die Bergpredigt, sondern ins Himmelreich. Denn hier heißt es, selig seid ihr, denn euch gehört das Himmelreich. Lasst uns mal diese Seligpreisungen lesen aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 10, damit wir einfach wissen, worüber sprechen wir heute überhaupt. Dort heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es geht tatsächlich um ein Reich und das ist das Reich Gottes. Und heute würde ich gerne mit euch das auf folgende Art und Weise machen, dass wir diesen Text im großen Kontext betrachten, wo er eigentlich steht. Und er steht im Matthäus-Evangelium. Und tatsächlich ist dieses Evangelium oder der Schwerpunkt, worauf Matthäus den Schwerpunkt legt, so, ist, es gibt einen König, das ist Jesus, und er hat ein Reich, das ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Schwerpunkt, so beginnt er tatsächlich auch. Und Jesus wird dann durch seine Taten bestätigt oder er bestätigt sich selbst durch seine Taten. Ich bin dieser König oder wie man auch ausdrücken würde, der Messias, der Gesalbte Gottes. Also ich bin derjenige, der im Alten Testament schon versprochen wurde. Und interessant ist, dass der Matthäus sein Evangelium so aufbaut, als wären es die 5 Bücher Jesu. Also nicht die 5 Bücher Mose, sondern die 5 Bücher Jesu. Denn es wird immer wieder deutlich, dass er darauf anspielt, dass er sagt, er ist der wahre Prophet, der wahre Mose. Der, von dem Mose gesagt hat, es wird einer kommen, auf den müsst ihr hören, denn was er sagt, bringt euch Leben. Und so baut er dieses Matthäus-Evangelium auf in 5 Abschnitten, könnte man sagen. Und sie werden durch diese Reden, durch die Lehre, die er dort aufstellt und durch sein Tun immer wieder bestätigt. Und die Bergpredigt, das ist seine erste Rede. Das heißt, es ist nicht nur ein Eingang in die Bergpredigt, nicht nur ein Eingang und Zugang ins Himmelreich, sondern es ist ausschlaggebend für das ganze Matthäusevangelium. Das ist wirklich wichtig. Die Bergpredigt steht nicht einfach für sich und dann kann man weitermachen, sondern sie muss in diesem Kontext betrachtet werden. Erst dann wird sie wirklich das tun, was die Bergpredigt tun soll. Und dort beginnt er damit und sagt, was ist überhaupt die Voraussetzung, dass du in dieses Reich des Königs, also in sein Reich, hineinkommst. Es ist kein Reich von dieser Welt. Wie kommst du dort hinein? Und er spricht davon, was ist die Gerechtigkeit dieses Reiches? Also was macht dieses Reich aus? Was ist der Maßstab dieses Reiches? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr das mal gelesen habt, der Maßstab ist ganz schön hoch. Wer kann das erfüllen? Auch das ist wichtig zu verstehen. Ich schaffe das nicht. Ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen beginnt er mit den Seligpreisungen. Und ich würde euch das so kurz zeigen. Das sind die 5 Einteilungen des Buches, die dort sichtbar wird. Und ich habe euch einfach nur die Reden, die er bringt, gebracht. Er beginnt also damit, dass er sagt, was ist die Gerechtigkeit und Voraussetzung für sein Reich? Wie komme ich hinein? Und dann spricht er davon und sagt, als er seine Jünger aussendet und sagt, verkündet es nun, sagt er, wer sind die Verkündiger? Und vor allen Dingen, was ist die Verkündigung? Also was wird dort gemacht? Was hat das auch für Konsequenzen für die Verkündiger? Er sagt zum Beispiel, ihr werdet verfolgt werden. Und dann geht er weiter und spricht in verschiedenen Gleichnissen von diesem Himmelreich und spricht davon, da fängt er immer wieder an und sagt, das Himmelreich ist wie? Und dann kommt ein Gleichnis. Und dort wird durch diese Gleichnisse davon gesprochen, wie breitet sich dieses Evangelium aus? Wie ein Senfkorn zum Beispiel. Ganz klein, aber es wird riesengroß. Oder welche Feinde gibt es? Welchen Wert hat das Evangelium? Und so weiter. Und dort drückt er das auf verschiedene Arten und Weisen aus. Und er spricht auch davon, wie lebt man denn zusammen in diesem Reich? Wie geht man zum Beispiel um? Wir sind doch alle Sünder. Wie gehen wir denn miteinander gut um, so dass das Himmelreich gebaut wird und wachsen kann? Auch das nennt er. Und dann eben spricht er, und das ist unsere Adventszeit, er wird wiederkommen. Er spricht von seinem zweiten Kommen und von der Vollendung dieses Reiches. Das heißt, hier wird deutlich, wie kommst du hinein? Wie lebst du da drin? Wie gehen wir miteinander um? Und die Gewissheit, der Herr wird wiederkommen und er wird das Reich erfüllen. Das ist das Matthäusevangelium im Ganzen. Danach kommt die Kreuzigung und Auferstehung. Das ist unsere Bergpredigt. Und wie gesagt, wir sprechen heute über die Seligpreisungen, über diese Verse. Und es geht um den Zugang zu seinem Reich. Also wenn du dich gefragt hast, wie kann ich denn zu diesem Jesus kommen? Wie kann ich mit diesem Jesus leben und in seinem Reich sein, dann lies den Beginn der Bergpredigt. Dort erklärt er es letztendlich. Und interessant finde ich, dass er danach von Salz und Licht spricht. Und das hat etwas damit zu tun, dass er nicht nur von einem Zugang spricht, sondern er drückt und zeigt auch aus, was ist denn dein Ziel und mein Ziel in diesem Reich? Denn wenn er vorher gesagt hat, ihr könnt gar nichts tun, um reinzukommen, was ist dann überhaupt meine Aufgabe? Ich kann niemanden überzeugen, in dieses Reich zu kommen. Was ist meine Aufgabe? Und er sagt, seid Salz und Licht, damit die Menschen das Reich sehen, mich sehen und auch in dieses Reich kommen wollen. Das ist unsere Aufgabe, Zeugen dieses Reiches zu sein. Und dann spricht er von einem Maßstab und er drückt es so aus, dass er sagt, ihr müsst eine bessere Gerechtigkeit haben als die Pharisäer. Und die Pharisäer waren damals diejenigen, die echt viel getan haben. Die waren richtig am Ackern für das Reich Gottes, haben sie zumindest gedacht. Aber Jesus sagt, es ist ihre eigene Selbstgerechtigkeit, auf die sie bauen. Und Selbstgerechtigkeit, damit kommst du nicht in das Reich. Und deswegen sagt er, und deswegen braucht ihr eine bessere Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die nur Gott geben kann. Das heißt, der Maßstab des Reiches ist unerfüllbar für uns. Deswegen sagt Jesus, ich erfülle diesen Maßstab und ich schenke es dir und du sollst Zeuge davon sein. Deswegen sagt Jesus, mein Joch ist leicht. Ich erfülle es für euch, ihr müsst davon Zeuge sein. Eigentlich voll schön. Eigentlich sehr erleichternd, denn wenn ihr mal weiterlest und dann schaut, was Jesus dann noch alles erzählt und das ist die weiteren bis Kapitel 7, dann stellen wir fest, es ist ganz schön schwer, was Jesus fordert, was für einen Maßstab er ausstellt. Zum Beispiel, dass er sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Und wer von uns hat schon getötet? Gell? Also ich nicht. Und Jesus sagt, aber jeder, der über seinen Bruder sagt, du Dummkopf, das ist dasselbe. Es ist auch Sünde, sagt er. Du kommst auch so nicht ins Himmelreich. Wenn du dich selbstgerecht zurücklehnst und sagst, ich bin doch ein guter Kerl, ich habe niemanden getötet, passt schon, sagt Jesus, nein, das reicht nicht. Mein Maßstab ist viel höher. Und ganz ehrlich, ich habe meinen Bruder schon so oft so genannt. Und damit weiß ich, ich komme nicht in das Reich, es sei denn, ich nehme das Geschenk an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Seligpreisungen verstehen. Und dann schließt er es nochmal ab. Also das ist so im Großen und Ganzen der Kontext der Seligpreisung und warum es so wichtig ist. Wir werden sehen, dass all diese Dinge etwas damit zu tun haben, wenn Jesus davon spricht, wie wir leben sollen und was für einen Maßstab wir haben oder er ansetzt. Dann brauchen wir die Seligpreisungen. Wir müssen das verstehen, damit wir das überhaupt leben können. Und so beginnt er. Und das sind unsere Seligpreisungen. Und interessant ist, er beginnt damit, dass er sagt, selig die Armen, ihrer ist das Himmelreich. Also nicht wird sein, ist. Jeder, der arm im Geist ist, ist in diesem Reich. Und er hört auch damit auf und sagt in Vers 10, ihrer ist das Himmelreich. Victor, du hast von der Klammer gesprochen, das fand ich sehr schön. Das Leben Samuels wird von diesem Gebet umklammert. Das prägt ihn, das ist das, was ihn ausmacht. Und hier wird das so ähnlich gemacht. Das heißt, hier wird etwas eingeklammert, ihrer ist das Himmelreich. Es ist eine Verheißung. Eine feste Zusage Gottes. Wenn du arm im Geist bist, wirst du Teil des Reiches sein. Oder bist du Teil des Reiches schon. Und dann spricht er davon, was ihnen alles gegeben wird. Sie werden getröstet werden zum Beispiel. Ihrer wird das Land sein. Sie werden gesättigt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, hier drückt er etwas aus, was sowohl davon spricht, wie man hineinkommt, als auch davon spricht, wie diese Menschen sein werden und was sie bekommen werden. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Wunderbares, eine Verheißung, die wir eigentlich gar nicht überschätzen können. Wir werden bei ihm sein, wir werden bei Gott sein. Und ich finde es sehr interessant, dass die vier und das sind acht, vier und vier, wenn wir sie gegenüberstellen, dass sie etwas miteinander zu tun haben. Also nur wer arm im Geist ist, wird barmherzig sein. Nur wer trauert, wird ein reines Herz haben. Warum das so ist, werde ich euch gleich zeigen. Nur wer sanftmütig ist, der kann überhaupt Friedensstifter sein. Wer nicht sanftmütig ist, wird niemals Friedensstifter sein. Und wer nur verlangt nach der Gerechtigkeit, und zwar nach Gottes und nicht nach seiner eigenen Selbstgerechtigkeit, dann sagt Jesus, er wird verfolgt werden, weil er nicht nach seiner Selbstgerechtigkeit strebt. Und die Menschen, sie wollen das nicht sehen. Und sie werden verfolgt werden. Und dann die Verheißung, aber ihrer wird das Himmelreich sein. Das heißt, das steht gegenüber und das hat etwas miteinander zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht uns eine Seligpreisung anschauen und sagen, super, das reicht jetzt erstmal, sondern sie gehören zusammen. Also, selig die Armen im Geist. Also, damit meint er ganz gewiss nicht eine Armut, die mit Geld oder Besitz zu tun haben, sondern da ist jemand, der verstanden hat, er ist vor Gott bankrott. Er kann nichts tun, damit Gott sagen kann, gut gemacht, das reicht mir. da ist jemand, der sagt, ich schaffe das alles nicht. Also da fordert Jesus so einiges, ja, richte nicht. Und ich merke, das schaffe ich nicht. Das ist die Armut, von der er spricht. Und das Alte Testament drückt es so aus, dass die sagen, selig ist derjenige, der auf Gott vertraut. Jesus sagt, selig ist der geistlich Arme, weil er auf Gott vertraut, weil er eingesteht, ich kann nichts tun. Das ist genau das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit, dass man sagt, ich schaffe das schon irgendwie. Und das ist das größte Problem oder das Problem überhaupt, dass man gar nicht erst in das Reich hineinkommt. Wir versuchen oft durch unser eigenes Tun irgendwie hineinzukommen. Wenn du Menschen fragst, dann werden sie sagen, ja, so schlecht bin ich gar nicht. Wenn ich dann vor Gott stehe, ich denke schon, dass Gott sagen wird, dein Leben war okay. Und wollen wir mal ehrlich sein, wir Christen, wir sind auch oft nicht arm im Geist. Wir stützen uns darauf, was wir alles geschafft haben, wie viele Bibelverse wir vielleicht auswendig gelernt haben, wie viel wir alles wissen. Aber das größte Problem von geistlich arm zu sein, ist Religiosität. Die Pharisäer, sie kannten teilweise die ganze Bibel auswendig, das ganze Alte Testament. Und Jesus sagt, das nützt euch gar nichts, ihr kommt nicht in das Himmelreich. Wenn dann ein Jünger zu ihm kommt, ein junger Mann, er sagt, alles habe ich erfüllt. Alles, was Gott von mir fordert, wirklich alles habe ich erfüllt. Also was fehlt mir noch, in das Reich zu kommen? Das ist keine Armut im Geist. Davon ist die Rede. Und nicht von irgendwie arm im Sinne von kein Geld haben. Sondern arm, da gesteht einer ein, vor Gott stehe ich mit leeren Händen da. Gott, ich brauche dich. Und so ein Mensch wird nicht nur in das Reich hineinkommen, sondern er wird auch barmherzig sein. Denn hier heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich, du kommst hinein. Und wie kannst du überhaupt barmherzig sein, wenn du nicht selbst erlebt hast, ich bin ein Sünder. Ich schaffe das nicht. Gott, ich brauche dich. Und deswegen spricht er übrigens von Reden. Wie reden wir über unsere Geschwister? Wie richten wir? Als Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich verraten, alle werdet ihr mich verlassen. Was sagt Petrus? Ja, die vielleicht, aber ich? Ich nicht. Ich werde zu dir stehen. Das ist Hochmut. Das ist keine Armut im Geist, das ist Hochmut. Und so ein Mensch kann gar nicht anderen gegenüber barmherzig sein. Das heißt, wenn ich meinen Geschwistern gegenüber nicht barmherzig bin in ihrem Fehlen, in ihrer Sünde vielleicht, in ihrem Fehlverhalten, dann drückt das eigentlich aus, dass ich vergessen habe, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat, dass ich vor ihm dastehe und auch nichts vorzuweisen habe. Das schafft ein barmherziges Herz. Deswegen gehören die beiden Kapitel 3 und Kapitel 7 zusammen. Vers 7, dankeschön, das ist wichtig. Die gehören zusammen, das schafft ein barmherziges Herz. So können wir miteinander leben, so können wir zum Beispiel nicht richten. So können wir zum Beispiel hingehen und jemanden zurechtweisen in dem Sinne, dass man sagt, ich will ihm helfen, dass er nicht mehr in Sünde lebt. So können wir erst unseren eigenen Balken aus unserem Auge ziehen, bevor wir dem anderen helfen mit dem kleinen Dorn. Wir verstehen, wer wir sind und was Christus für uns getan hat. Das bedeutet es, arm im Geist zu sein. Sich komplett auf Christus zu verlassen und sagen, du allein, nur du kannst das tun. So kommst du hinein und so bekommst du dieses barmherzige oder wirst du ein barmherziger Mensch dem anderen gegenüber. Und ganz ehrlich, wie oft sind wir sehr hartherzig den anderen gegenüber? Wie oft ist es so, dass wir Dinge verstanden haben und nur den Kopf schütteln und denken, wie kann dieser Mensch das immer noch nicht kapiert haben? Wie kann er immer noch sich so verhalten als Christ? Das ist nicht arm im Geist. Das ist, guck mal, was ich erreicht habe. Ich habe da eine Erkenntnis und dieser arme Schlucker nicht. Das ist nicht arm im Geist, das ist Hochmut und ein Fehlverständnis von Geistlichkeit. Das ist wahre Barmherzigkeit, die nur Christus geben kann. Und wer erkannt hat, dass er vor Gott dasteht mit nichts, mit leeren Händen, als Sünder, der bekommt oder der wird trauern. Und damit ist nicht gemeint, zu trauern, weil man vielleicht jemanden verloren hat oder zu trauern, weil das Leben hart ist. Denn hier heißt es, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und da ist die Rede von einem, der ins Himmelreich kommt. Wer hat noch nicht getrauert von uns? Jeder hat schon in seinem Leben getrauert. Hier ist nicht diese Trauer die Rede, von dieser Trauer die Rede, sondern hier ist die Rede von einem zerbrochenen, gebrochenen Herzen. Hier ist die Trauer, von der Trauer die Rede, die etwas damit zu tun hat, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder. Als Petrus dann, nachdem er gesagt hat, ja, alle, aber ich nicht, dann in diese Begebenheit kommt, wo er tatsächlich bekennen muss, bist du nicht auch einer von denen, der da gleich gekreuzigt wird? Dann sagt er, nö, ich kenne ihn nicht. Und er verleugnet ihn nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und was geschieht dann? Er weint und geht weg. Was erkennt er? Er schafft es nicht. Aus sich heraus kann er nichts tun. Das war eine pure Hochmut, dass er bestehen könnte. Er bekommt ein zerbrochenes Herz. Und als dann Jesus auferstanden ist und ihm wieder begegnet und fragt, und Petrus, liebst du mich? Was sagt er dort? Ja, klar doch. Nein, er sagt, Jesus, ich weiß nicht, aber du weißt. Du weißt. Auf einmal ist dort ein gebrochenes Herz, ein gebrochener Mann, der verstanden hat, ich war hochmütig und ich dachte, alle werden versagen, aber ich nicht. Und ich habe versagt und zwar mehr als alle anderen. Und Jesus sagt dem Petrus, und deswegen kann ich dich gebrauchen. Denn weil du gebrochen bist, weil dein Herz gebrochen ist, nun kannst du deine Brüder, deine Geschwister aufrichten, weil du weißt, wie es ihnen geht. Und das ist übrigens auch, warum Jesus uns immer wieder aufrichten kann. Er hat das alles erlebt. Und deswegen kann er unser Hohepriester sein. Das heißt, die trauern, die darüber trauern, wie verloren sie sind, wie sündig sie sind, sie bekommen ein reines Herz. Also nur wer sagt tatsächlich, ich bin ein Sünder, der wird zu Christus kommen und um Vergebung bitten. Darum werden wir selig sein. Also glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Jesus tröstet uns und sagt, ich habe dir vergeben und nun vergib anderen. Das sind die Seligpreisungen. So ist es, wenn wir in diesem Reich sind. Nichts können wir tun, aber weil wir ein gebrochenes Herz haben und um Vergebung bitten, nimmt er uns an und deswegen haben wir ein reines Herz. Also das reine Herz ist nicht, ich sündige nicht mehr. Wir alle sündigen. Leider ist das so. Das reine Herz, das ist der Ausdruck von, ja, ich bin ein Sünder, Herr, reinige mich, ich komme immer wieder zu dir. Und das ist, was uns wirklich rein macht. Nicht unsere Taten, sondern unser Zustand vor Christus, dass er es für uns tut. Und dann spricht er davon und sagt, also wer das erlebt hat, der bekommt ein weiches Herz. Er wird sanftmütig sein. Er wird einfühlsam sein. Er wird verstehen, wie es dem anderen geht. Das übrigens ist oft ein Kriterium, an dem wir uns messen können und feststellen, ich habe es wieder vergessen, weil mein Herz so hart letztendlich ist. Denn wir brauchen dieses sanfte Herz, um Frieden zu stiften. Wenn wir wieder an diese 10 Worte oder an die Lehre Jesu denken, was für ein Maßstab das ist und wie sehr andere es nicht erfüllen, dann brauche ich ein sanftes Herz zu erkennen, ich ja auch nicht. Und dann helfe ich dem anderen gerne auf. Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, über wie wir miteinander umgehen, wenn einer gesündigt hat. Da brauche ich dieses sanfte Herz, dass ich ihn nicht verurteile, denn es heißt, urteilt nicht, sondern dass ich sage, ja, ich weiß, wie es dir geht. Ich bin auch ein Sünder. Und wir brauchen einander, um einander aufzurichten, um miteinander genauso umzugehen. Das schafft Frieden. Also was ist oft unser Problem? Warum haben wir ganz oft Streit? Oder oft ist es ja nicht öffentlicher Streit, weil wir Christen streiten uns ja nicht. Aber innerlich, unsere Haltung unseren Geschwistern gegenüber ist oft hochmütig, dass wir sagen, boah, wie kann er nur? Und dann ist Unfrieden in unseren Herzen, dem Menschen gegenüber. Wie können wir diesen Frieden haben, wenn wir kein weiches, sanftes Herz haben und sagen, ja, du hast vielleicht falsch gehandelt, du hast vielleicht mich verletzt, aber weißt du was? Wie oft verletze ich andere? Dieses sanfte Herz schafft Frieden. Und übrigens, auch dieses sanfte Herz schafft auch nur, dass wir wahren Frieden aufrichten. Und zwar ist hier die Rede von einem Frieden, den nur Gott geben kann. Das heißt, wenn ich Menschen von Jesus erzähle und ich habe kein sanftes Herz, wie sehe ich diese Menschen dann? Als böse, sündige Menschen und ich bin ja viel, viel besser. Das ist oft das Problem. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, werfen Christen vor, die kommen immer von oben herab. So als wüssten sie alles viel besser und würden alles viel besser machen und sagen dir, wie es richtig geht. Und das Schlimme ist, genau das tun wir oft. Weil wir so sind ganz oft. Wir denken wirklich, wir sind besser. Wenn die dann fragen, sagen wir, nein, nein, ich bin nicht besser als du. Ich habe nur die Gerechtigkeit von Jesus bekommen. Und das ist richtig, was ich sage. Aber wie sieht es in meinem Herzen aus? Das ist oft das Problem und das Hindernis, dass Menschen das Evangelium unter anderem nicht hören wollen. Das heißt, wahren Frieden zu schaffen, Menschen von Jesus erzählen zu können, so dass sie das annehmen wollen, braucht es dieses sanfte Herz, diese Erkenntnis, ich war auch mal dort, wo du bist. Ich bin auch ein Sünder, genauso wie du, aber Jesus macht frei. Selig ist der, der ein sanftes Herz hat. Und selig sind auch die, die nach Gerechtigkeit streben. Und ich hoffe, es ist mittlerweile klar geworden, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit. Es geht nicht um die Gerechtigkeit in dem Sinne, mir wurde Unrecht getan, wann wird das endlich wieder gerade gebogen? Wann wird endlich dieser andere erkennen, dass er mich total blöd behandelt hat und wann wird Gott ihn endlich zurechtweisen? Gerechtigkeit für mich. Das wäre wiederum Selbstgerechtigkeit, Hochmut und kein trauerndes Herz. Das wäre all das Gegenteil von selig seid ihr. Sondern hier geht es um die Gerechtigkeit, die nur Gott geben kann. Jesus richtet die Gerechtigkeit auf. Das, was er am Kreuz getan hat, um diese Gerechtigkeit geht es. Das heißt, wir brauchen ein sanftes Herz. Wir brauchen ein Herz, das nach diesem Frieden strebt, damit wir sagen können, ja, ich strebe nach dieser Gerechtigkeit. Ich will, dass alle Menschen diesen Jesus kennenlernen. Dass alle Menschen hören, dass sie ihn brauchen. Das ist die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist. Und die brauchen wir, damit wir erkennen, ich schaffe das alles nicht. Also richte nicht, ich habe schon gerichtet. Ja. Behandle den anderen so, wie du behandelt werden willst, hat schon so oft nicht geklappt. Redet nicht schlecht voneinander. Puh. All das soll aber ein trauerndes Herz schaffen und dieses Streben nach, ich will die Gerechtigkeit Gottes haben. Er soll das aufrichten, damit das nicht mehr in meiner Gegenwart geschieht. Ich strebe nach seiner Gerechtigkeit. Und auch wenn das krass klingt, das wird dazu führen, dass wir verfolgt werden. Und sei es auch nur, dass Menschen das nicht hören wollen. Von Jesus heißt es auch, er kam, das Licht selbst kam in die Dunkelheit, aber sie wollten es nicht. Wenn du nach der Gerechtigkeit Gottes streben wirst, was wird dann automatisch sichtbar? meine Selbstgerechtigkeit. Wenn wir nach der Gerechtigkeit Gottes streben, dann halten wir den anderen einen Spiegel vor, wie sie wirklich sind. Und das schafft zweierlei. Entweder ein trauriges Herz, eine Erkenntnis, ich bin arm im Geist und ein Zuwenden zu Christus, oder es schafft eine Abneigung, eine Abneigung gegen dich und gegen all diese Dinge. Sie wollen das nicht hören. Sie wollen keine Veränderung. Und deswegen sagt Jesus, ihr werdet verfolgt werden, weil ich wurde verfolgt. Ihr werdet gehasst werden, weil ich wurde gehasst. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, wenn ihr erstmal meine Jünger seid, dann wird alles gut. Wenn ihr von der Gerechtigkeit Gottes sprecht, die ja wunderbar ist, da werden alle sagen, oh danke, dass du mir endlich diese gute Botschaft gebracht hast. Nein, sie werden sagen, ich will das nicht hören. Denn ganz ehrlich, wer will schon zugeben und sagen, ich bin nicht gut genug? Mein Tun, mein Machen, meine Mühe ist nichts wert. Meine Religiosität, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich bete jeden Tag, ich glaube auch an einen Gott. Wenn wir Menschen sagen, ja, aber das ist nicht genug, das wollen sie nicht hören. Und sie werden das hassen. Und dennoch, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, hier wird nicht nur davon gesprochen, wie kommst du in das Reich hinein, hier wird auch davon gesprochen, wie man erkennt, ob du in diesem Reich bist. Wenn wir kein sanftes Herz haben, wie können die Menschen erkennen und sagen, oh ja, er gehört zu Jesus, er gehört in dieses Reich. Wie können wir, wenn wir nie von Jesus reden, dass uns alles andere wichtiger ist als seine Gerechtigkeit, wie können Menschen sagen, er gehört zu Jesus? Das heißt, hier ist auch Ausdruck davon, wie macht sich das bemerkbar, dass du dazu gehörst, zum Reich Gottes gehörst. Und dazu musst du den Maßstab erfüllen. Oder besser gesagt, eingestehen, das kannst du gar nicht. Denn das schafft wiederum all das, was du brauchst. Ein sanftes Herz. Also selig bist du, wenn du arm im Geist bist. Wenn du zugestehst vor Gott, kann ich nichts tun. Deiner ist das Himmelreich. Und diese Erkenntnis und dieses Verständnis brauchen wir, dass wenn wir dann lesen, was wir alles tun können, damit wir sagen, oh Gott, hilf, denn das schaffe ich nicht. Wirke du in mir. Und deswegen spricht er davon, dass es etwas mit Früchten zu tun hat, mit einem Fundament zu tun hat, weil ich kann das ja wirklich nicht, sondern ich brauche tatsächlich Christus, um das alles tun zu können. Und so sagt er Jesus, wer das alles tut, der baut auf mir. Und wie kann ich das alles tun? Doch nur in der Erkenntnis, ich brauche dich dafür. Das sind die Seligpreisungen. Ich hoffe, sie machen dir Mut. Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass sie dir in der Adventszeit auch nochmal aufzeigen, prüfe dich selbst. Bist du in diesem Reich? Wenn nicht, weißt du, wie du dort hineinkommst. Erkenne an, vor Gott habe ich nichts vorzuweisen. Wenn Christus wiederkommt und er sagt, er wird wiederkommen, dann kannst du nicht sagen, hallo Jesus, ich war auch ein guter Kerl. Das wird dir nicht helfen, sondern du wirst sagen, oh je, vor dir kann ich nicht bestehen. Ich freue mich über jeden, der sagen kann, selig bin ich, denn das habe ich erkannt. Meiner ist das Himmelreich. Amen.